Naja, dann fangen wir jetzt einfach mal an.
Achso.
Wir dachten, das ist so spärlich besucht, dass wir das hier mehr so seminarmäßig machen. Zumal, also ich bin froh, dass ich, sage ich ehrlich, zügigerweise, dass kein großes Publikum jetzt da ist, weil, ich meine, blöd ist eine Ansammlung von Pannen. Ich möchte Sie um Entschuldigung bitten für die ganzen Pannenkette bisher, bis zu dieser Stunde, nämlich zweimal verschieben aus den verschiedensten Gründen. Und dann jetzt mein Dispositiv verloren, sodass ich jetzt improvisieren muss. Noch dazu, bitte? Mein Vortragsdispositiv, also mein handschriftliches Manuskript, an dem ich festhalten wollte, um die Materialmengen und Zitatmengen zu ordnen beim Vortrag. Ausgearbeitet schriftlich, das habe ich sowieso nicht geschafft, weil es darum gehen sollte, die Kritik von zwei marxistisch inspirierten Kritikern an Sartre darzustellen, um diese beiden aus dem, was der Marxismus genannt wird, herauszugreifen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die für mich interessantesten von diesen Marxisten mit oder ohne Anführungsstriche halt ontologisch orientiert sind, sodass das Schlaglicht, das Streiflicht auf Sartre eines von ontologischen Kritikern und auf den ontologischen Charakter von Sartres Theorie sein sollte. Und damit hat sich dann sehr schnell ergeben, dass ich vier Ontologien im 20. Jahrhundert nur so nebenbei hätte darstellen müssen. Das ist natürlich unmöglich zu schaffen. Und von daher würde ich auch in dem Sinne plädieren, dass wir, da das heute zu einer ungünstigen Zeit noch gegen um die Woche reingequetscht worden ist und nachher eine Veranstaltung sein wird um 19 Uhr, das hatte ich auch nicht beachtet, das ist eine der letzten Pannen im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung, dass nachher im Café Kurzschluss ist, glaube ich, eine sehr besondere Veranstaltung, sogar von zwei Referenten, so wie ich sehe, über die Sexualität und die Sexualunterdrückung im Islam stattfinden werden. Also das sind Gastreferenten hier in Frankfurt. Und das beginnt 19 Uhr. Ich selbst wäre da sehr daran interessiert, das habe ich übersehen. Und wir hatten es so platziert, dass das nicht ins Gehege kommt mit anderen Veranstaltungen, die ebenfalls sich mit dem Leitthema der Gegenuniwoche, nämlich Sexualität, befassen. Und da passt das natürlich sehr gut dazu. Deswegen soll sich das überhaupt nicht ins Gehege kommen jetzt, und unter diesen Umständen würde ich plädieren, dass ich eure Geduld dafür gewinne, dass ich so kurz wie ich irgend nur kann, sodass ich auf eine Stunde ungefähr beschränkt, aus dem Material, was ich jetzt aufgehäuft hatte, zu der Kritik Lukács an Sartre, und zwar dem mittleren Lukács und dem späten Lukács, und so dann von den Situationisten an Sartre, dass ich diese das Material halt selbst gar nicht hier heranziehe oder nur sehr selektiv mal was vorlese und ansonsten mich auf eine Skizze beschränke, wie diese Kritik sich mir im Moment darstellt von Seiten dieser beiden Positionen und wie es mit dieser kurzen Skizze auch für heute bewenden lassen. Das halte ich eigentlich für den sinnvollsten Modus. Und wir können ja in dem Rahmen der Sartre Lesereihe auch weitläufig noch diese einzelnen Aspekte behandeln und nachtragen und diskutieren, denke ich. Zumal diesmal bei der Gegenuniwoche geplant ist, dass auf der Website des IW die Beiträge mehr oder weniger roh oder ausgearbeitet dann auch schriftlich erscheinen werden. Ich kann also versprechen, dass ich spätestens Ende Juni meinen Beitrag da zumindest in der rohen Fassung auch zur Verfügung stellen kann, so wie er eigentlich hätte vorgetragen werden sollen, und mich jetzt darauf beschränken würde, eine Skizze zu liefern, so knapp wie es nur irgend vorstellbar ist. Seid ihr da einverstanden, das euch so auf diese Weise sozusagen abspeisen zu lassen? Angekündigt worden ist ja Sartre und der Marxismus, das ist sowieso schon mal zu halbieren, weil ich nicht genügend in Sartres Werk zu Hause bin, um sein Verhältnis zu dem, was Marxismus genannt wird, überhaupt darzustellen. Ich habe da nur vage Eindrücke und die beziehen sich auf einige frühere Schriften. Diese Humanismus-Rede oder Vortrag 1946 und ein paar Erzählungen und Dramen und dann das große Abschlusswerk Der Idiot der Familie, Anfang der 70er Jahre bis zu seiner Erblindung, auch Fragment, Torso geblieben. Und sonst kenne ich von Sartre eigentlich von seinen großen Werken nicht wirklich sein Verhältnis zum sogenannten Marxismus. Ich kenne es also nur von außen und nur von diesen beiden Positionen. Insofern müsste ich das sowieso gleich mal halbieren, diese angekündigte Behandlung. Und ja, das Zweite ist, dass ich auch in der Abfolge das natürlich nicht historisch so etipetete darstellen kann, wie sich die Kritik namentlich von Seiten Lukács jetzt schrittweise entwickelt hat, sondern muss da mehr so punktuell reingreifen, um ungefähr die Positionen zu kennzeichnen, die sich letzten Endes bei Lukács von der Heidegger-Kritik her aufgebaut haben und auch schon von der Husserl-Kritik. Als ganz grobe Skizze müsste ich deswegen bei Husserl ansetzen und die phänomenologische Methode, die Husserl entwickelt hat, versuchen zu benennen. Wir kennen die Termini von Wesensschau und von intuitiver Methode und wir kennen etwa den Terminus oder die Formel von der Lebenswelt und wir wissen, dass Husserl ein streng rationalistischer und sogar logisch orientierter, an der Logik, strengsten Logik orientierter Denker war, dem es darum ging, dass bei Hegel auf eine, sagen wir grobschlächtig, idealistische Weise, unbefriedigend, eben idealistisch aufgelöste und systemisch mystisch, wie Marx sagt, aufgelöste Verhältnis zwischen Wesen und Erscheinung glücklicher zu lösen, wissenschaftlich konkret ertragreicher zu lösen, sodass keine Zwei-Welten-Theorie aufkommen kann von einer Welt des Wesens, die hinter der oder in der Welt der Erscheinung wohnen würde, sondern dass das, was Hegel selbst immer betont hat in seiner Phänomenologie des Geistes, dass das Wesen in der Erscheinung ist und in der Logik, das Wesen muss erscheinen, es ist in der Erscheinung, lässt sich also nicht nur analytisch trennen, ist gleichwohl dem Schein gegenüber ein Spiegelverkehrungsverhältnis am Werk, in dem Maße, als die Erscheinungen, die Konkretionen, mit denen wir es unmittelbar zu tun haben, hochvermittelte Unmittelbarkeiten sind, die in einer verkehrten Weise das ausdrücken, was das Wesen einer Sache oder eines Erkenntnisgegenstandes ist. Und dieses Verhältnis hat Husserl versucht, durch strenge Empirie und strenge Logik noch enger und noch befriedigender zu erfassen. Mehr darf ich dazu überhaupt jetzt nicht sagen. Das genaueste Beschreiben der Erscheinungswelt, der Lebenswelt und des Zeithorizontes auch in geschichtlichen Gegenständen der Erkenntnis etwa. Dieses genaueste, exakteste Beschreiben und der exakteste logische Ausdruck seiner Zusammenhänge soll dann sozusagen nebenbei auch das Wesen zu erblicken ermöglichen. Diese Methode, die phänomenologische, ist die Grundlage für Heideggers Ansatz, der ein ursprünglich katholischer Denker ist, dann aber aufgrund einer tiefgreifenden Irritation seines Denkens als theontologisches, könnte man sagen, also theologisch-ontologisches, was vor der Kantschen Erkenntniskritik angesiedelt ist, im Verlauf des Ersten Weltkrieges in der Nachkriegszeit von diesem Glauben, von dieser Religiosität und auch der theologischen Welt quasi abfällt, Dieser Heidegger wendet sich dann einer phänomenologischen Methode seines Lehrers Husserl zu, die auch wieder, das hätte ich jetzt gerne sich reinhören in die Rede von späten Heidegger fasslicher gemacht, die auch wieder in einer sehr verschwarmelten und sehr mystisch anmutenden Weise die phänomenologische Methode in sogenannte existenziale, in Seinsbefindlichkeiten und Kategorien des Seins hinein befördert, erkenntnismäßig, die dann eben eine Sprengung der bloßen Beschreibung, der bloßen Empirie und auch ein Hinausgehen über die bloße Logik und Logistik in der Erkenntnistheorie bezwecken sollen, ja, die selbst die Erkenntnistheorie überschreiten sollen und einen Zugang zu dem Seienden, dem Dasein, so die Termini, die aber Heidegger nicht erfunden hat, sondern die letzten Endes von spätestens Aristoteles kommen und Platon, dass diese Verhältnisse zwischen dem Sein, sozusagen abstraktestem an sich, dem konkreteren, bestimmteren Seienden und dem unmittelbaren Dasein, dass diese Verhältnisse expliziert werden. Das ist eigentlich dann keine Erkenntnistheorie mehr und keine Logik mehr und schon gar keine bloße Beschreibung mehr, sondern es ist ein direkter Zugriff auf das Sein, so das Programm. Damit ist es Ontologie. Jetzt ist die große Gefährdung, die Ontologie für das 20. Jahrhundert im Denken darstellt, natürlich der Verdacht, es würde ein Rückfall hinter die erkenntniskritische Wende Kants sein, der sozusagen verboten hat, überhaupt noch ontologisch auf das Ding an sich zuzugehen, mit dem Wahn, es könne in seiner Totalität erfasst und erkannt werden, sondern der nur, nicht agnostizistisch, man könne gar nichts erkennen, das hielt er für den Skandal in der Philosophie, etwa bei dem Bischof Berkeley vor ihm, nein, sondern sozusagen halb agnostizistisch, also approximativ an die Erkenntnis heranzutreten, gebietet. Kant hat das vor allem am plastischsten in seiner, wo auch immer auch am meisten lag, Praxisphilosophie deutlich gemacht, nämlich im sogenannten kategorischen Imperativ, dass hier sowohl die Erkenntnisvermögen a priori zu bestimmen seien, bevor man überhaupt etwas über Erkenntnisgegenstände aussagen könne, dass andererseits aber auch die Handlungsanweisungen ethisch-moralischer Prinzipien und Maximen durchaus gegeben seien und gefühlt werden und umgesetzt werden müssten. Und das schafft eine bestimmte Spannung zwischen dem Handeln und den ethischen Postulaten der Individuen einerseits und damit auch der Gesellschaftlichkeit, in der sie sich befinden, und andererseits dem Erkenntnisvermögen a priori. Diese erkenntniskritische Wende verbietet streng, metaphysische Annahmen zu machen und über diese Erkenntnisvorsicht, die Erkenntnisschranke, der, wie manche das nannten, des Zurückbiegens der Erkenntnis auf sich selbst hinauszugehen. Das ist auch nur Kropp-Holzschnittartig, sodass das Problem der Ontologie im 20. Jahrhundert, und so wirkt Heidegger revolutionär im 20. Jahrhundert, tatsächlich immer unter Metaphysikverdacht und damit T-Ontologieverdacht steht. War schon wieder viel zu ausführlich. Jetzt haben wir aber im 20. Jahrhundert kurz gesagt nicht nur diesen Heideggerschen Aufbruch. 1927 erscheint das, wie gesagt, aufwühlend auf die Gemüter in Deutschland zumindest erstmal wirkende Buch Sein und Zeit mit diesem ontologischen Programm, diesem neo-ontologischen Programm, das sich eben nicht als gläubiges, religiöses und theologisches Weltbild, sondern als ein Welterfassen denkerisch, atheistisch explizit versteht. Also die ganze Frage, inwieweit das dann hintenrum doch eine religiöse, wie Lukács über Nietzsche schon gesagt hat, ein religiöser Atheismus ist im Resultat, das ist eine bis heute natürlich strittige Frage. Lukács Auffassung ist gleich die gewesen, dass es sich hier um einen um ein heimliches Zurückkehren zu einer Theontologie handeln würde und unter der Prätention, atheistisch zu sein und Gott ist tot, das Gott ist tot Fazit zu ziehen, dann eben doch wieder irgendein mystisches Allganzes, eben den Seinsgrund und dergleichen Termini wieder einzuführen. Das muss jetzt offen bleiben. Zunächst, es geht ja um Sartre und nicht um Heidegger. Der Punkt ist, dass tatsächlich wir in Kürze dann mehrere Ontologien entstehen sehen im 20. Jahrhundert. Seit diesem, es gab natürlich auch andere Ontologien, etwa zu erwähnen, ist die sehr, sehr strenge und extrem materialistisch angelegte Ontologie von dem akademischen Rivalen, könnte man sagen, von Heidegger, nämlich Nicolai Hartmann, dem Lukács dann in der Tat auch später einiges verdankt, als Lukács hergeht und seine eigene Gesellschaftsontologie, eine marxistische Ontologie auszuarbeiten beginnt, die heute so gut wie unbekannt geblieben ist. Die Wende zur Ontologie hat zur Folge, dass während der Nazizeit zweierlei passiert. Der deutsche Denker Heidegger kompromittiert sich 1933 total, indem er versucht, jetzt thesenhaft, das ist auch ein riesiger Streit, es ist kaum eine Episode besser untersucht als genau akribisch, was Heidegger zwischen 1933 und 1934 und auch in den Jahren danach bis 1945 getan hat und getrieben hat. Also er kompromittiert sich total, indem er versucht, sich an die Spitze des Nationalsozialismus geistig-akademisch zu setzen, zu manövrieren. Er wird zum Rektor gewählt in Freiburg und er hat da, was sich vor allem in der sogenannten Rektoratsrede, das ist eigentlich schon Kreuzworträtsel-Wissen, hat er sich so exponiert, dass er explizit seine ganze Philosophie versucht, zu einer handlungskompatiblen nationalsozialistischen Leitphilosophie zu machen. Das wird von den Nationalsozialisten sozusagen entweder nicht kapiert oder nicht akzeptiert. Es gab auch Intrigen, sodass er sich 1934 schon, also nach einem Jahr dieses Treibens, soldatenmäßige Organisierung der Studenten an der Uni und des Lehrkörpers und vor allem auch er kommandiert zum Beispiel seine Studenten ab, zum Austritt aus dem Völkerbund zu stimmen und solche Sachen. Also er versucht politisch zu intervenieren, er denunziert Kollegen und so fort. Wie gesagt, es ist akribisch untersucht. Die Frage ist, inwieweit und wie intim ist das mit dieser Ontologie Heideggers verbunden? Und wir müssen in der Tat sehen, wenn wir zum Beispiel solche Kernformulierungen der Heideggerschen Ontologie anhören, die er dann auch später nach 1945 noch herausgestülpt hat, unter der Formel, es sei eine Kehre von seinem ursprünglichen oder auch eine Einkehrung in seine ursprüngliche Ontologie, aber auf jeden Fall eine wesentliche Veränderung und eine Abhäutung sozusagen auch dieses doch ziemlich nationalsozialistischen Affinität, dann wird immer wieder deutlich, dass ein Kernformel von ihm, der Boden, die Bodenständigkeit, die Heimat, die Wiedergewinnung der Heimat nach dem Verlust der Heimat des Menschen, des heutigen Menschen ist, auch die Entfremdung, so viel vielleicht. Auf die ganzen Kerntermini kann und darf ich jetzt überhaupt nicht eingehen. Vor allem diese Differenz, die ontologisch-ontische Differenz zwischen dem Daseinenden oder dem Dasein und dem Sein selbst. Also sozusagen eine Erscheinung-Wesen-Differenz, die dann zutiefst einerseits mit dem Sein zum Tode und mit der Seinsvergessenheit zusammenhängt. Das alles ist ein in sich geschlossenes System geworden. Und das Zweite, was in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts passiert, ist, dass unter der deutschen Besetzung, aber eigentlich schon 1930, aber vor allem dann ab 1933 in Frankreich, also im Banne der Volksfrontregierung, die sich formiert gegen die Bedrohung durch Deutschland mit seinem Heidegger, dass dann in Frankreich eine Hegel-Rezeption einsetzt, die auch mit der Heidegger-Rezeption verbunden ist und die Dialektik Hegels, die Kernbegriffe Hegels und die Kernbegriffe Heideggers, die durchaus in einer großen Hegelferne sich befinden. Auch explizit hat Heidegger sich mit Hegel schwer getan und mit Hegel also wenig anzufangen gewusst. Dass beide in Frankreich verknüpft werden in einem Rezeptionsschub, ich muss den Namen Courgette und den Namen Poiret dabei nennen, die haben sozusagen eine ganze Generation von Leuten, zu denen eben Sartre auch gehörte, in den 30ern ausgebildet. Und in ihren Seminaren, das ist ja in Frankreich immer sehr mandarinenmäßig, hierarchisch, höfisch sozusagen, diese Ausbildung organisiert. Von daher auch große Wirkkraft von kleinen, feinen und esoterischen Seminaren. Das ging bis in die Ära Derrida hinein, also diese Struktur und deswegen auch diese Wirkungsmacht auch über Frankreich hinaus, quasi hierarchisches Geistesleben. Und in dieser Struktur wurde Heidegger in einer ganz bestimmten Weise rezipiert in Frankreich damals. Nicht als der Philosoph des Nationalsozialismus, ob er das war oder wie weit er das war, sondern als einer, der enthoben schien durch sein Denken, in dem dieser politischen Sphäre weitestgehend gleichwohl ein Denker der Tat zu sein schien. Und auch einer, den man nach links wenden kann, in dem Sinne einer revolutionären Tat oder einer rebellischen Tat. Das hat sich verdichtet im Krieg dann unter der deutschen Okkupation. Und das war sozusagen die Genese Sartres dann auch gewesen, die darin resultiert hat, dass Sartre schon vor 1938, um 1938 Aufmerksamkeit erregte mit sehr von Heidegger inspirierten Erzählungen und Arbeiten, auch philosophischen Arbeiten. Das kulminierte dann aber unter der deutschen Okkupation 1943 in seinem sehr schwer zu lesenden, sicherlich und sehr bedeutenden Buch Das Sein und das Nichts. Das Sein und das Nichts, ja. L'être et le néant. Und das knüpft ja direkt an Heideggers Sein und Zeit an. So. Jetzt.
Du musst vielleicht mal sagen, was das Linksgewinde war. Das bleibt jetzt hier im Raum.
Ja.
Also, war der Heidegger per se nationalistisch? Ist es in dieser Ontologie angelegt? Oder geht es mehr, und jetzt musst du gleich stärker meinen, diesen Handlungsdrang, diesen Vitalismus? Weil es ist nicht klar, wieso wird er in Frankreich links gewendet und was macht die Linkswendung aus? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, also dass Heidegger sozusagen ein rechter Denker ist, das versteht sich nicht von selbst. Das müsste kurz aneignet festgemacht werden. Ne? Mhm. So dass man den dann sozusagen überhaupt nach links wenden muss oder kann, wenn man dem eine Tathandlung abgewinnen will, einen solchen Denken. Er bezeichnet sich ja selbst dann, Heidegger bezeichnet seine Philosophie nicht mehr als Philosophie, sondern als Denken. Und in dieser Rede wäre es zum Beispiel deutlich geworden, dann später als Nachdenken und Nachsinnen, dem Sein eben Nachdenken. Und gar nicht mehr als Philosophie und sozusagen ähnlich wie Hegel auf der Linken, also von der marxischen Richtung, als Ende und Kulmination der Philosophie überhaupt, sozusagen als Abwicklung der Philosophie verstanden worden ist, so versteht sich Heidegger selbst auch als Ende der großen Metaphysik-Richtung seit Aristoteles, geht zu den Vorsokratikern zurück und versucht eben ein Denken zu installieren und zu gründen, das tatsächlich ein anderes Verhältnis zum Tun, wie weit es Praxis nennt, kann ich nicht so überblicken, vom Dasein her, das heißt von dem unmittelbar ins Sein gehalten sein und geworfen sein des Menschen, des heutigen Menschen her, das heißt des Individuums zu denken versucht oder zu anzuregen versucht. Und das führt dann eben auch zu solchen soldatischen Vorstellungen wie dem Sein, zur Entschlossenheit und kommen, glaube ich, auch solche Wendungen wie das soldatische Selbst als philosophische Kategorien oder eben existenziale, wie er sagt, ins Spiel. Und die Frage bei Heidegger bis heute ist, bei Heideggers Denken, das ja eigentlich doch sehr stark universitär und akademisch rezipiert und auch fortentwickelt worden ist und nicht jetzt die Uni wirklich verlassen, gesprengt so sehr hat, nicht mehr als das bei vielleicht Nietzsche der Fall war. Da ist die Frage, inwieweit solche Bodenständigkeits- und Heimat-Topoi, die für ihn tragend sind und vor allem das Nachsinnen und Nachdenken über das Eigentliche, die Eigentlichkeit, man könnte sagen das Wesen, das eigentliche Unerkannte, das Verborgene und sich im Verborgenen entbergende und sich im Entbergen wieder verbergende Wesen des Seins, den Seinsgrund und den Abbindestrichgrund, wie in all dem eine mystische Auffassung sich entfaltet hat, die das damit korrespondiert und auch dem gehorcht, das ist also auch ein breites Forschungsgebiet inzwischen, dass sie die Praxis der Menschen versucht so zu bestimmen, dass sie einerseits in einen Quietismus, also in ein sich zurückziehen von jedem Handeln hineingehen, das Besinnliche und das nennt es auch richtig, das sich besinnen und das der Gelassenheit zu den Dingen und dergleichen Formen werden mit handwerklicher Akribie ausgearbeitet, die aber sozusagen ein Quietismus, eine Stillstellung des individuellen Handelns einerseits, dann aber auch eine Bereitschaft, wie das eben 33, 34 dann sichtbar war, zu einem Sein zum Tode, zu einem, ob Heidegger den Opferbegriff benutzt, kann ich es nicht so überblicken, aber ein de facto sich Opfern für ein Ganzes, für die Geschichtlichkeit und für die für das Kollektiv
nahelegen. Ja, genauso, ja, also ich habe eine Passage gelesen, wo er wirklich so von Aufopferung im affirmativen Sinn irgendwie schreibt.
Sunset.
Nein, im Vortrag über Metaphysik, da gibt es eine Stelle in so einem Ende.
Ich wollte noch zwei Sachen sagen, vielleicht um dieses Reaktionäre irgendwie. Also, ich meine, ich kann es auch jetzt irgendwie sozusagen nicht nachweisen, aber es gibt irgendwie diesen ein Mann selbst in seiner Zeit, da wo er eigentlich quasi eine moderne Massengesellschaft beschreibt, dafür Beispiel auch wie Zeitungen und sowas, Medien, die moderne Stadt so ungefähr. Und sozusagen, es ist alles bäh irgendwie, es ist uneigentlich und es kommt auf das Eigentliche drauf an. Und das Eigentliche wäre, also jetzt für mich eher bildlich dann, ohne jetzt den Text, wäre quasi die Hütte im Schwarzwald, wo man dann im Sägen von Holz, im Selbstsägen von Holz, dann irgendwie in einen eigentlichen Seinsbezug gerät oder sowas. Also das ist, um das nochmal so zu konstruieren, also eben dieses Eigentlichkeit und Uneinigkeit, halt also so ein Ausdruck, in die Welt des Mann verstreut sein, ja. Also Mann ist so, das ist das unpersönlich anonyme Nicht-Selbst-Sein irgendwie. Das wäre ein so ein Punkt, wo man, glaube ich, schon festmachen kann, dass mindestens ein konservatives, und das andere wäre im Sein zum Tode, glaube ich, also dieses Sein ist, meine ich, nicht bloß irgendwie das Sein des Menschen oder so, sondern es ist wirklich irgendwie so eine Abstraktion im Sinne eines, ich weiß nicht, irgendwie eines metaphysischen Seins, also das lass mal so. Und dieses Sein kann nur existieren im Gegensatz zu seiner eigenen, also zu seinem eigenen Nichts, zum Tode. Ja. Und ich, also, das kann ich auch wieder nicht so. Aber ich glaube, dass er bei Heidegger letztlich auf so eine Vorstellung hinausläuft, dass es auch so einen Kampf des Seins mit dem Nichts, also einen Kampf von ihrem irgendwie metaphysischen Mächten hinausläuft. Und das Reaktionäre wäre dann wirklich, dass um leben zu können, um im Sein bleiben zu können, muss irgendwie so die geschlossene Volksgemeinschaft auftreten und alles vernichten, was ihr entgegensteht. Also das ist so das Heidegger-Bild, das ich gesehen habe. Aber
ja, ich würde es noch zuspitzen wollen, vielleicht durch die Überlegungen. Also gerade Adorno, Horkheimer, vor allem Adorno haben sich sehr mit Heidegger, Adorno hat ja schon seine, glaube ich, Dissertation oder einen Habilitationsversuch, Schrift auch über Husserl schon gemacht. Es ist was sich sehr schwer liest und was die wenigsten, glaube ich, auch von Adorno-Kennern wirklich sich durchgearbeitet haben, hat sich sehr, sehr schwer damit getan, der Adorno. Also mit dieser Frage des Subjekt-Objekt-Verhältnisses schon in der phänomenologischen Methode, an der Heidegger ansetzt, zurechtzukommen und die auch zu kritisieren, führt dann etwa bei Adorno dazu, dass er zwar Husserl einigermaßen verteidigt, Also die Methode Husserls, das Subjekt und das Objekt nicht so auseinanderzureißen und auch nicht dieses nicht identische von Subjekt und Objekt und Wesen und Erscheinung, was bei Hegel sogar im identischen Subjekt-Objekt, dieser alten Vorstellung deutschen Idealismus, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, die so auf das, um das, die Vorstellung des identischen Subjekt-Objekt philosophisch kreisten, und dass auch das Husserl noch zu dualistisch bei Hegel ist, sondern dass Husserl versucht hat, eben das Objektive durch die Beschreibung und durch die Intuition des Subjektiven, das heißt der unmittelbaren Wahrnehmungen von dem Objektiven zu erfassen, schrittweise. Das führt dazu, dass eine Verwischung und eine Identität von Subjekt und Objekt wieder eingeführt wird, die etwa von materialistischen Denkern wie Feuerbach und Marx und anderen aufgekündigt worden war, oder auch von Kantianismus, Neukantianismus ein Stück weit durch dieses immer weiter Wegschieben des unerkennbaren Ding an sich als Erkenntnistotalität. Aber da wird also das zurückgenommen, diese Dualität ab Husserl. Und wenn sich jetzt linke Denker oder revolutionär gesonnene Philosophen auch wie Adorno damit beschäftigt haben, was Heidegger macht auf den Schultern Husserls, dann haben sie hauptsächlich daraufhin ihn kritisiert, dass er den Husserl noch überbietet, darin, dass er eigentlich völlig subjektiviert und dahingehend subjektiviert, dass er eigentlich das unmittelbare Bild, die unmittelbaren Sinneseindrücke von Befindlichkeiten, die typisch für die kapitalistische Lebenswelt oder den kapitalistischen Alltag sind, dass er die ontisiert, dass er die zu ewigen und tiefsten Seinsbefindlichkeiten ontisiert, also erklärt, übergeschichtlich und wirklich auch dann metaphysisch tendenziell. Das ist so die Kritik, die Adorno sehr an Heidegger hatte. Und Adorno gebührt das Verdienst, kann man schon mal so sagen, dass er den heideggerschen Jargon der Eigentlichkeit, das heißt also diese Art, die Sprache als das Haus des Seins, wie Heidegger erklärte, aufzufassen, von der aus dann auch alle wesentlichen Erkenntnisgegenstände und Befindlichkeiten, auch alle objektiven Erscheinungen, wie etwa wie das Atomzeitalter, wie es in dieser Rede von ihm expliziert wird, dann durch subjektive Befindlichkeiten sozusagen erschlossen werden und auch subjektiviert werden. Und subjektive Befindlichkeiten werden objektiviert zu ewigen geschichtlichen Wesenheiten des Menschen. Sie werden anthropologisiert. Diesen Jargon des Eigentlichen und der Eigentlichkeit hat Adorno eigentlich geknackt, kann man sagen, in seinem Vorwort für die negative Dialektik. Es wurde, da blieb dann kein Vorwort, sondern ein eigenes Buch. Und seitdem Adorno das ungefähr 1963, glaube ich, veröffentlicht hatte, das Büchlein Jargon der Eigentlichkeit, war es mit dem Bann, unter dem Deutschland namentlich stand, des späten Heidegger irgendwie vorbei. Da war das erledigt. Heidegger starb 1976 und hat nochmal immer religiösere und esoterischere Statements abgegeben, etwa im Spiegel-Interview, nur etwas Göttliches kann uns retten, so war, glaube ich, das Spiegel-Interview 1976 überschrieben, in dem Sinne der Rettung vor der Technik und so weiter. Und diese ganze Kritik, die etwa Adorno an Heidegger übt, ist aber keine ontologische, das galt es nur zu sagen. Es ist eine, die dezidiert jede Ontologie angreift als etwas, was zwangsläufig auf diese heideggersche Denkschiene einlaufen muss oder sich daraus auch nicht emanzipiert hat, aus einer solcher metaphysischen Verewigung von kapitalistischen Befindlichkeiten. Und das versucht Adorno zu vermeiden, während gleichzeitig Adorno Heidegger ungefähr so, oder man könnte Adorno folgend halt die Kritik an Heidegger vielleicht so zuspitzen, dass seine nicht Seinsvergessenheit, sondern Vergessenheit der Shoah oder das Ausblenden der Shoah als des Geschichts- und Zivilisationsbruchs dazu, also dass das nicht dazu geführt hat, sondern dass das selbst offenbart hat bei seinem Denken, dass es sich um ein zutiefst im weitesten Sinne antisemitisches Denken handelt. In dem Sinne, als etwa in Dialektik der Aufklärung schon der Antisemitismus in dem Kapitel über Elemente des Antisemitismus von Adorno, der dieses Kapitel geschrieben hat, etwa so gekennzeichnet wird, nur diesen einen Satz, den wir alle irgendwie auch glaube ich, uns versucht haben klarzumachen. Gleichgültig, wie die Juden an sich selber beschaffen sein mögen, ihr Bild als das des Überwundenen trägt die Züge, denen die totalitär gewordene Herrschaft Todfeind sein muss, nämlich des Glückes ohne Macht, des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein, der Religion ohne Mythos. Verpönt sind diese Züge von der Herrschaft, weil die Beherrschten sie insgesamt insgeheim ersehnen. Wenn man jetzt etwa ein solcher Versuch von dieser Seite her der antisemitischen Gesellschaft, wie das in dem Kapitel von Adorno auch insgesamt bezeichnet wird, die moderne kapitalistische Gesellschaft als die antisemitische Gesellschaft und selbstverständlich auch schon gesellschaftlichen Formationen und Tendenzen, die gegen die moderne und gegen die kapitalistische einheitliche Welt rebellieren oder zu revoltieren suchen, als konformistische Revolte etwa oder als barbarische Tendenz zurück, modernisierte Barbarei. Diese ganze Gemengelage, die macht sich aber doch fest an einem Bild von dem Juden, ganz egal, ob es den jetzt konkret gibt oder wer die Juden historisch empirisch sind. Als einem spektakulären Bild, könnte man dann, wenn die Situationisten später sagen, ein verkehrtes Spiegelbild von Verhältnissen, die personifiziert werden und genau die Züge dessen trägen, was Heidegger ja beschwört, nämlich die Heimat, die handwerkliche, solide, bodenständige Arbeit mit ihrem Lohn und auch den Mythos und das religiöse Tremendum, ich brauche das jetzt nicht alles aufzuzählen, also diese Existenzialbefindlichkeiten, die er immer wieder beschwört, dass sie verloren gegangen seien oder dass sie verloren werden. Und das muss uns noch über Adornos Überlegungen hinaus heute bei der anhaltenden Renaissance auch von Heidegger Gedankengut, in der anhaltenden, gerade in Krisenzeiten, Faszination beschäftigen eigentlich, das weiter zu studieren. Vor allem das Phänomen eines Links-Heideggerianismus, das in letzter Zeit wieder sein Haupt erhebt und sich auf solche Züge auch des heideggerischen Denkens wie Entschlossenheit zum Sein und so weiter bezieht. Aber darauf kann man jetzt im Moment nicht eingehen. Das müsste an seiner Stelle untersucht werden. Es ist mir bereits schon aus dem Ruder gelaufen, weil wir jetzt fast eine Stunde genau nur mit dem Heidegger beschäftigt sind, was aber offenbar einfach notwendig ist. Und was ich gerade jetzt tun konnte, oder noch auf jeden Fall tun muss jetzt an der Stelle, dass die darauf folgenden, sich darauf reagierenden Ontologien, Ontologieversuche kurz benannt werden. Die Sartre'sche nennt sich eine phänomenologische. Im Untertitel ist L'être et le néant, das Sein und das Nichts. Untertitelt ist es mit einem Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Das ist also bemerkenswert, weil er sozusagen Heideggers sehr in Frankreich sehr faszinierend wirkendes und in einer ganz bestimmten Weise rezipiertes Denken zurückzubiegen, zurückzuholen versucht auf die husserlischen Anfänge. Und das bedeutet, dass er das aus der mystischen Aura und der esoterischen und atheistischen, religiös-atheistischen, wie du gerade sagen würde, Aura wieder versucht zu befreien und in eine Art Philosophie der Praxis, wie das später in anderem Zusammenhang genannt wurde, für marxistische Theoriebildung, in eine Art Philosophie der Praxis, des Handelns, der Entscheidung im Hier und Jetzt in einer Situation versucht scharf zu machen, die sich an rationalistischer Tradition, an der kartesianischen von Descartes in Frankreich her und an der humanistischen französischen Denktradition der Philosophie in ihrer Hauptlinie orientiert. Also Heidegger sozusagen rational machen und Heidegger von einer mystischen, damit auch rechten aus einem rechten Fahrwasser herausholen und ihn nutzbar machen für ein rationalistisches und auf revolutionäres oder zumindest im Rahmen der Volksfront damals antifaschistisches Handeln verpflichtetes Weltbild und Bild des Individuums von sich. Das wäre ungefähr die Initiative, die Sartre mit seiner phänomenologischen Ontologie versucht hat. Dann muss ich dazu noch auf deine Frage noch präzisieren, diese Terminologie, wo dann die ganzen Heideggerianer, die auch zum Teil eben sich die ganze Zeit gleichzeitig mit Hegel beschäftigen in Frankreich, die versuchen Heidegger und Hegel zu vermitteln in einer ganz eigentümlichen Weise, dass die auch immer natürlich es mit diesen absolut tragenden Kategorien, nennen wir es mal, zu tun haben oder Begrifflichkeiten oder Metaphern, möchte man fast sagen, die Heidegger aufbaut und dass sie versuchen, die zu entwenden. Und das ist bei Sartre vor allem der Versuch, aber das sieht sich nicht nur auf Sartre, diese Formel vom Dasein zu wenden. Und diese Formel vom Dasein, das in einem bestimmten Spannungsverhältnis zum eigentlichen Sein sich befinden würde, das versucht die französische heilige Rezeption und namentlich Sartre zu also in einen Humanismus umzudeuten. In einen Humanismus, dass es hier bei diesem Dasein um den Menschen geht, der die Conditio Humana in einer ganz bestimmten Weise verwirklichen solle, also auch ein ethisches Sollen, und dass dieses Wenden zu einer menschlichen Seinsweise sich, und zwar einer menschheitlichen Gattungsstimme, also die Gattung Mensch steht da im Mittelpunkt, Verwirklichung auf einem bestimmten Gattungsniveau, in einer bestimmten progredierenden oder regredierenden Bewegung der Formfindung der Gattung, dass in dieser Richtung die Daseinsmetapher oder die Daseinsformel umgedreht wird, umgekippt wird von Sartre. Ich habe jetzt im Moment der französische Ausdruck, weil ich mein Manuskript, wie gesagt, verloren habe gerade, mir nicht präsent. Es geht um die Existenz, die Umkehrung, die von Heidegger weg vorgenommen wird, ist die, das Dasein, muss ich jetzt doch mal nachgucken, wie das genau heißt, Existenz, die übersetzen. Das ist ja auch ein Übersetzungsproblem, weil in Frankreich eigentlich Heidegger sehr, sehr lange gar nicht im Original gelesen werden konnte und erst 1986 es eine richtige Übersetzung gab. Und da wird in den 30er Jahren natürlich viel rumgemacht von den paar Übersetzern. Und das ist bis heute ein Streit.
Realité humaine,
genau. Also, das ist sehr umstritten. Dasein wird im Wesentlichen mit Existenz auch wiedergegeben.
Das macht doch, ja. Also, das ist natürlich eine schwierige Übersetzung.
Total strittig. Bis heute ist das also sozusagen so ein Zankapfel auch und philologisch natürlich ein riesiges Feld, ob das nun adäquat übersetzt worden ist oder nicht. Ich darf jetzt hier das nicht im Einzelnen vortragen. Ich gebe einfach nochmal an, wo ich das her habe oder wenn man das finden kann, und ich werde es dann auch auf den Materialien auf der Website anführen, ist von Tom Rockmore. Das ist eigentlich ein Brite, müsste Tom Rockmore sagen. Und der lehrt aber in den USA auch. Und Heidegger und die französische Philosophie ist 1995 schon erschienen. Da ist man, glaube ich, sehr gut bedient über diese ganze Heidegger-Forschung, vor allem die Genese. Das Kapitel Sartre und der Humanismus hat mich da sehr instruieren können. Und da geht es eben auch genau um dieses Gezerre, um die Übersetzungen. Und der Punkt bei diesem Gezerre um die Übersetzungen, die richtigen, adäquaten Heidegger-Übersetzungen, ist tatsächlich letzten Endes der, ob Sartre sich auf Heidegger zu Recht beruft. Heidegger hat es nämlich sehr schnell dementiert und hat es dann endgültig dementiert in seinem Brief über den Humanismus 1946, also direkt nach dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes, dass er irgendwie etwas mit diesem Humanismus wende und mit dieser Interpretation, dass das être humain also heißen sollte und könnte und so übersetzt werden dürfe, oder das Dasein mit Existenz primär übersetzen sei, dagegen hat sich Heidegger selbst abgegrenzt. Und das ist dann sozusagen das endgültige Auseinanderschießen der beiden Ontologien, der phänomenologischen, die sich als humanistisch, rationalistisch und als im Sinne einer Existenz im Seienden und einer Existenz des Seins als der menschlichen Gattung versteht und von daher auch das Individuum und seine Subjektivität ganz anders in den Mittelpunkt des Handelns stellt, als die Heideggersche, die nämlich eine Art Kollektiventität, auch gar kein Subjekt des Handelns, sondern ein Schicksal, könnte man sagen, es wird auch oft so genannt, das Seinsschickung und dergleichen, dem Individuum sozusagen überordnet oder unterschiebt. Und die Individualität in dieser heideggerschen Denkwelt eigentlich auch gar nicht sich entfalten kann, außer dass sie sich eben auf ihre Einbindung in diese kollektive, geschichtslos-geschichtliche, eigentliche Sein, dieses mystische Ganze zurückziehen soll, beziehungsweise sich hineinstürzen soll. Denn letzten Endes, das muss noch endgültig dazu gesagt werden, wie das nach rechts in einem politischen Sinne und einem sozialen Sinne die ganze Zeit auch abrutscht bei Heidegger, das ist nämlich, dass das Sein letzten Endes auch das Nichts ist. Mal so ganz glotzig einfach mal in den Raum gestellt. Das Sein ist letzten Endes das Nichts, weil das Sein eben nur deswegen Sein ist, weil es zum Tode ist und weil es auch von dem Nichts her sich bilden kann. Im Grunde ist das von Hegel her ganz plausibel abgedeckt auf dieser logizistischen Ebene. Wenn wir uns an Hegels Ontologie, der selbst nennt das nicht Ontologie, muss er auch nicht, ist aber eine Ontologie, die Seinslogik erinnern, dann beginnt die ja mit dem Nichts, als dem gänzlich Unbestimmten. Rein logisch darfst du nichts auf ein weißes Blatt Papier, an ein weißes Blatt Papier herantragen. Es muss erstmal unbestimmt sein, der Erkenntnisgegenstand. Und dann wird irgendwann ein Strich darauf gemacht oder ein Punkt oder es wird oder eine Fliege setzt sich darauf, dann wird etwas Konkretes passieren. Und dieses anfängliche Sein, das sich dann immer weiter konkretisiert zum Seienden und zum Dasein, so ist es bei Hegel auch entwickelt, das muss logisch bewältigt werden. Und das ist bei Hegel das Problem des Anfangs zwischen dem Nichts und dem Sein, und das ist dann das Werden. Rein logisch ist das so eine Schraube, mit der das Ganze in eine kosmische Dialektik gebracht wird über das Werden. Dann ist alles nur ein Prozess des Bestimmens und ein Werden. Das an sich, das reinen Unbestimmten über das für sich, die Abgrenzung zu seinem Anderen, das ist eben auch negativ bestimmt, und über diesen Negationsprozess und Negation der Negationsprozess geht dann unendlich in sozusagen progressiven Spiralvorgängen ein Bestimmungsprozess, ein Konkretisierungsprozess vor sich, wo dann immer konkretere An- und Für-sich-Seins-Daseinsbestimmungen auftauchen. Und da setzt natürlich Heidegger sehr listiger auch an, dreht das aber alles aus dem immer reicheren bis zur Begrifflichkeit der Welt bei Hegels Begriffslogik am Schluss konkretisierten Kosmos wieder raus in einen immer abstrakteren. Und hier wäre zum Beispiel die Kardinalkritik von Lukács späterer Ontologie anzusetzen, in ein immer leereres Kategoriengerüst, in ein immer leereres Kategoriensystem hinein. Und jetzt wäre die Frage, wie können dann Konkretisierungen wie etwa die Natur, die Triebe der Individuen, das, was sie treibt, auch als Metapher zunächst von Freud hergenommen, die ganzen Fragen der Subjektivität in Verhältnis zur Körperlichkeit, zu den Körperwesen, wie kann das ganze Verhältnis zwischen Naturwesen und Gesellschaftswesen Mensch, wie kann alles das mit heideggerschen Kategorien eigentlich nicht nur beschrieben, sondern auch sozusagen wesensmäßig bestimmt werden. Das ist eigentlich die Frage, die Lukács nun zuerst massiv 1946 an Heidegger herangetragen hat, aber auch schon vorher selbstverständlich in Studien. Es heißt auch so, dass die linke marxistische Orthodoxie eigentlich der Anstoß gewesen sei. Lucien Goldman, auch ein sozialistischer Philosoph, könnte man sagen, in Frankreich, hat das nach dem Zweiten Weltkrieg behauptet, in so einem Buch über Lukács und Heidegger, dass das Sein- und Zeitbuch 1927 im Grunde eine einzige große Antwort auf Lukács berühmtes Buch Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923 gewesen sei. Jedenfalls, was diese Frage der Entwurzelung des modernen Individuums, sprich in einer Umwelt der Proletarisierung, der Ausbeutung der Lohnarbeit, des Kapital und, der Krise, der Nachkriegskrise und aber auch der Entfremdung als einem Lebensgefühl gerade jener Jahre, aber auch der Lebenssituation, wie Marx das selbst schon nennt, der Lebenssituation der Proletarisierten, aber auch der bürgerlichen Individuen in der kapitalistischen Produktionsweise, wie diese Antwort, die von Lukács als orthodoxer Marxismus 1923 in einem Zugriff auf die Totalität formuliert worden ist. Zum ersten Mal als eine Totalität, die geöffnet, die nicht geschlossen ist, wie eben in so dogmatischen oder anderen Marxismen bisher, sondern als westlicher Marxismus, an dem auch Adorno, Krakauer, Benjamin, viele andere ansetzten und weitermachten, ab 1923, als dieser Grundakte des westlichen Marxismus, Geschichte und Klassenbewusstsein, da geht es um eine geöffnete, intensiv und extensiv unendlich definierte Totalität. Eine Totalität, die real im Weltmarkt, zum ersten Mal im fertigen Weltmarkt, der natürlich weiter sich reell auch subsumiert und weiter ausdehnt, hergestellt ist. Das heißt, von einer konkreten Tatsache ausgehen kann, nicht nur erkenntnistheoretisch, was können wir wissen, sondern man hat es einfach von Evidenzen zu tun, wie die Ware, die milliardenfach und die man nicht, kein Bedürfnis befriedigen kann, ohne Geld dafür ausgeben. Diese ganzen Anfangssetzungen, die ontologische Setzungen bei Marx sind, die greift Lukács auf und das bezeichnet er als eine Methode, die er orthodoxen Marxismus nennt, auch in diesem Buch. Er sagt in diesem Buch, der Lukács, was ist orthodoxer Marxismus? Das ist eine Überschrift und seine Antwort ist dann am Ende dieses Aufsatzes, auch wenn Marx sich in allem geirrt hätte, seine ökonomischen Theoreme, das schwierige Problem, ob und wie sich Wert und Warenform in Preise transformiert, solche bis heute umstrittenen Theoreme passiert. Gibt es überhaupt eine Wertpreistransformation oder wenn ja, wie geht die vor sich? Wo wird Wert überhaupt konstituiert? Am Bankschalter oder schon in der Produktion? Diese Fragen, das ist völlig egal, sagt Lukács, ob Marx das gelöst hat oder nicht. Selbst wenn er sich in allem gehört hätte, seine Methode, dieses totalitätsbezogene, aber von dem konkreten, struktiven Zentrum Wert und Warenform, als einem ganz harten, empirischen, jedes Kind weiß, wenn es auch sonst nichts weiß, konkreten Abstraktum, ausgehende Totalitätsbestimmung, das ist die Methode von Marx, die auch nach allen Richtungen intensiv, extensiv offen ist, und das sei orthodoxer Marxismus. Und dieser orthodoxe Marxismus, den Lukács schon in der Folge oft auch im Alleingang entwickelt, gegen den Stalinismus auch, aber immer unter der Ägide des Stalinismus, der bezieht sich natürlich von Anfang an, seit den 20er Jahren, kritisch auf Husserl und auf Heidegger. Und das ist eine hauptsächlich eine Methodenkritik. Ich bin froh, dass das jetzt schon so sichtbar wird, wie das ausufern würde, wenn ich das jetzt darstellen müsste oder zeigen müsste, wie Lukács das macht. Das ist also, wie gesagt, kaum möglich, das an irgendetwas konkret festzumachen, außer dass er eben das Subjekt-Objekt-Verhältnis in den Mittelpunkt stellt. Das identische Subjekt-Objekt, das er selbst noch 1923 dem deutschen Idealismus entnimmt und als ein, wie er sagt, über Hegels in diese Beschreibung oder in diese Explikation des orthodoxen Marxismus einführt. Das hat er später dann ab spätestens den 30er Jahren heftig kritisiert. Und immer wieder ist interessant, dass Lukács in seiner Sartre-Kritik selbst auf seinen Fehler hinweist, den er begangen habe, als er in Geschichte und Klassenbewusstsein 1923 die einerseits ein identisches Subjekt-Objekt am Bewusstseinszustand, das Buch heißt ja Klassenbewusstsein, am Klassenbewusstseinsprozess des Proletariats festgemacht habe, als sei das so ein identisches Subjekt-Objekt der Geschichte, das Proletariat. Und deswegen, weil sich die Geschichte im Proletariat, im modernen Proletariat, im Weltproletariat verkörpern würde, deswegen würde auch es nur eines, wie er sagt, eines mystischen Wunders, sagt Lukács später über seine eigene Auffassung, bedürfen, damit dieser Sprung dieses Klassenbewusstseins, was sich dann sozusagen fast automatisch entwickelt durch die Erkenntnis, dass ich Ware bin und mich als Ware verkaufen muss und dass die Ware eigentlich das Zentrum dieser Totalität ist, dass ich dann diese Totalität, wenn ich mich zur Klasse mit den anderen zusammenschließe, auch sozusagen umwerfen, umstürzen kann und ihre Vorteile sozusagen dann mir aneignen kann im Weltmaßstab. Das ist also ein mystisches Wunder, weil er das als ein Überhegeln Hegels, als ein identisches Subjekt-Objekt nochmal sozusagen proletarisch, marxistisch überspitzt habe. Und diese Kritik, die ist sozusagen auch immer eine Kritik an Sartre, an der Phänomenologie, die keine klare Trennung zwischen Subjekt und Objekt methodologisch zulässt. Das kritisiert Lukács. Und er macht diese Trennung sich selbst gegenüber, sozusagen seiner lebenslangen Selbstkritik bis zu seinem Ontologieprojekt dann, wo er ein Subjekt-Objekt-Verhältnis aufmacht, das er als ein ganz, ganz, ganz weit gespannten Vermittlungszusammenhang, sozusagen ein fast könnte man sagen, fast es sieht nicht aus wie eine Chaostheorie der Vermittlungsketten überall. auch auf die Natur ausdehnen will und damit eine Kritik einhergeht an seinem ursprünglichen idealistischen Konzeption von Subjekt-Objekt-Identität, die er eben auch eben methodologisch dann vor allem dem Heidegger vorwirft, von Husserl her, sie noch, auch noch zu überspitzen, in diese Mystik reinzuführen, dass Lukács sagt, nein, es geht nur um Vermittlung, 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 die müssen analysiert werden, das kann nur die Methode sein, eine streng rationalistische Methode, wo in jeder Erscheinung, bei jedem Erkenntnisschritt differenziert wird und sozusagen auseinandergeschieden wird, getrennt wird, was ist das Objektive, was ist das ökonomisch, letztinstanzlich, materiell und auch durch Naturprozesse, im Stoffwechselprozess Mensch-Natur Determinierte und was ist das Subjektive, das, wie er eben das dann ebenfalls einen Vermittlungszustand und nicht als einen platten Spiegelungszustand fasst. Er nennt es dann auch nicht mehr Widerspiegelung, sondern mimetische Reproduktion nennt er es später, um nur diesen Vorwurf, er ist also ein Widerspiegelungstheoretiker mechanischer Art zu entgehen. Wie das in einem Spiegelungsverhältnis dann in den Vermittlungen des Objektiven im Subjektiven sich reproduziert, mimetisch, vorstellungsmäßig, fetischistisch reproduziert. Und dann, und deswegen ist Lukács eigentlich einer der bis heute elaboriertesten und ernstzunehmenden Fetischismus- und Verdinglichungstheoretiker und auch ein Entdinglichungs-, ein Defetischisierungstheoretiker geblieben, gerade in diesem weitgehend unbekannten Spätwerk zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, weil er alle Seinsvorgänge, die sich überhaupt beobachten lassen, versucht, auf ihren subjektiven Ausdruck als Fetischisierungen und als Stillstellung ihrer Prozesshaftigkeit und auch ihres materiellen Charakters oder der Vermittlung mit ihrer materiellen, letztinstanzlichen Bedingtheit auch Naturhaftigkeiten zurückzuführen. Und das ist natürlich eine Schlagseite in diesem Ontologieprojekt bei Lukács, die wiederum ihm wie ein Klotz am Bein hängt und immer wieder, fast wie ein Zwang, in einen Objektivismus hineingeraten lässt. Und zwar umso mehr als Lukács, wenn man das feststellt, ja, das alles unter der, kann man sagen, selbstgewählten Ägide des stalinistischen, von ihm als realsozialistisch trotz allem Projektes und auch des poststalinistischen, also der hat dann bis 1970 gelebt in der Brezhnev-Ära, er hat noch ein Buch sogar extra geschrieben gegen diesen Einmarsch in die Tschechoslowakei damals, also die eigentliche Brezhnev-Doktrin. In dieser Zeit hat er noch daran geglaubt, aber eigentlich schon auch nicht mehr, die Äußerungen bezeugen, dass das der reale Sozialismus sei. Und dieser Zwang, das führt mich jetzt, ich würde plädieren, das jetzt wirklich nur noch bis halb zu machen, so diese Skizze, weil es echt sich so nicht einhalten lässt. Dieser Zwang hat dann auch dazu geführt, dass Lukács die unmittelbaren analytischen Stellungnahmen, gerade gegen Sartre, immer festgemacht hat an den tagespolitischen, man möchte sagen pragmatischen, ja, wie würde man sagen, Tagesbefehl sozusagen der Partei, so wie er ihn verstand oder wie er eben einfach gegeben worden war. Und deswegen das unangenehme und manchmal auch grauenhafte Erlebnis, wenn man Lukács liest, dass er absolut gründliche und unbestechliche Analyse paart mit einer Art ja von was Sartre eben la mauvaise foi nennt. So heißt es wohl, ja, also sowas wie ein schlechtes Gewissen. Dass er doch ein Sacrificium Intellectus bringt, letzten Endes, weil er sagt, ja, so wie für Hegel eben Napoleon, der wirkliche Weltgeist war mit seinen Staaten, mit seinen Unterdrückungstätigkeiten in Europa und so weiter, das war aber notwendig, war eben der Fortschritt und wie das Preußen für Hegel eben der reale, vernünftige Staat war, einen besseren konnte man nicht haben, so ist eben auch für mich der schlimmste Sozialismus, so eines seiner Perlen, immer noch besser als der beste Kapitalismus. Und dann von daher die Lebenslüge, ja, als sei das eben tatsächlich der reale Sozialismus. Ja, dann kann er auch so schlimm sein, wie eben das Gulag-System war, und dann wird er aber auch wieder besser. Und irgendwie hält man, wie sagt ein anderer Spruch von Lukács, right or wrong, my party. Das war eigentlich seine Devise und das färbt seine ganze Theorie und seine ganze Analyse ein. Wenn man das weiß, so kann man mit seinen Analysen, seinen Kritiken umgehen. Und wer das gemacht hatte, damit so umzugehen, dass er tatsächlich einen Split in Lukács Kritik und einen Gebrauchswert auch Lukács Kritik von daher abgewinnen konnte. Wer das so gemacht hat, waren ausgerechnet die Situationisten, Wir haben diese eine Spektakelbuchthese, die ich jetzt auch nicht vorlesen kann, obwohl sie kurz ist, wo gezeigt wird in der Gesellschaft des Spektakels von Guy Debord, dass Lukács der Prototyp dieses linken Intellektuellen ist, der eben die Partei, wie sie geht und steht, diese leninistisch-stalinistische Partei als Stellvertreterin für die Organisation im Werden, die abstrakt als revolutionäre Organisation, Selbstorganisierung des Proletariats, zweifellos das Nonplusultra für die Organisierung von Klassenbewusstsein und auch für die Durchführung einer kommunistischen Revolution und Durchführung einer revolutionären Diktatur des Proletariats selber und die Durchführung einer kommunistischen Produktion und Verteilung ist. Eine solche Organisation, die projiziere Lukács prototypisch in die existierende leninistische, jakobinistische Organisation hinein. Also jakobinistisch, weil Lenin das als die Jakobiner mit dem Volke bezeichnet hat, diese Bolschewiki. Und dann ist es eine bürgerliche, stellvertretende Diktatur übers Proletariat und so weiter, wie man das in der Sowjetunion halt hatte. Und dieser Prototyp, der das linke, die staatliche um einer revolutionären oder reformistischen Realpolitik apologetisch behandelt, der hat auch ein gebrochenes und auch ein letzten Endes unaufrichtiges Verhältnis zur Realität insgesamt. Und daran muss seine Theorie kranken, aber sie ist, muss nicht völlig davon sozusagen verdorben sein. Und in dieser Blick auf Lukács als Prototypen, diesen Blick legt die SI dann auch auf Sartre an, die Situationisten dann in den 60er Jahren, und entwickeln eine sehr andere, aber zugleich auch sehr parallel geführte Analyse von Sartre, die auch einen ganz anderen Stil, nicht den Stil, hunderte von Seiten von Essays und dicken Büchern zu schreiben, um nur ja ganz akribisch das Subjektverhältnis und seine falsche oder richtige fetischistische Widerspiegelung, dessen Rückwirkung auf dieses politische Handeln und so weiter oder bis in die Literatur hinein zu verfolgen, wie das Lukács tut, sondern die polemisch, gezielt, minimalistisch und deswegen auch in unserer Ankündigung das Wort extremistisch, das heißt maximalistisch auf das Ganze, auf die Totalität gerichtet, aber mit minimalen, treffsicheren Kennzeichnungen und auch taktischen Interventionen kritisiert. Und das ist dann ein ganz anderer Kritikstil und auch Theoriestil als bei Lukács, sozusagen gerade das Gegenteil. Interessanterweise ist die situationistische Kritik an Lukács, die sich in ihrer Vorform bei der Letristischen Internationale genau aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab so, so ungefähr so 48, wurde die letristische Strömung entstand, die in, vor allem auch in Paris, und da entwickelte sich dann bis 10 Jahren, bis 1947 entwickelte sich dann eben das, was dann die Situationistische Internationale dann wiederum bis 1972 war, eigentlich nur bis 1969 etwa de facto. Dann brach das schon wieder ab und kam an eine Grenze. Aber in diesen ungefähr 20 Jahren situationistischer Vor- und Nach-Ära, da war das Auffallende, dass bis sogar zu der Selbstbezeichnung als Situationistin, also nicht etwa Situationismus und auch nicht Marxismus, auf keinen Fall ein Ismus, das war also streng verboten und das würde denen auch Gewalt und Unrecht antun, die als Situationismus etwa zu bezeichnen, wie es häufig geschieht heute, aus Unkenntnis oder weil man es tatsächlich zu so einem Ismus machen will. Da war es so, dass sie diese Situation als Bestimmung der konkreten Situation, das hatte ja auch Lenin die revolutionäre Situation gekennzeichnet, oder Marx hatte schon gesagt, es gilt, die Situation zu schaffen, das hat die Pariser Kommune gezeigt, die proletarische Revolution ist die Situation, die, aus der es keine Umkehr in die alten Verhältnisse gibt. Und zu der gilt es sozusagen, die Klassenkämpfe oder auch den Kleinkrieg und die Interventionen zu eskalieren, zu der Situation. Und das alles, ausgehend auch von der Lebenssituation und alles das geschürzt durch die Atmosphäre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der Existenzialismus Sartres ganz, ganz besonders geboomt hat. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat die SI das eigentlich selbst entwendet, wie sie sagen würde, und hat es selbst entnommen, dieses Wort Situation, hat es existenzialistisch und phänomenologisch aufgeladen und hat auch eine phänomenologisch belehrte, das heißt an den Alltagserscheinungen, an der Lebenswelt ausgerichtete, sehr fassliche, sehr konkrete und nicht so philosophisch abstrakte, wie von Lukács geführte Kritik sowohl an den Zuständen, an den Produktionsverhältnissen und am Alltag und vor allem auch an der Kultur, an dem Consumer Capitalism mit seiner Ware, Kultur und der Kunstware und so weiter, sondern auch an den Bildlichkeiten insgesamt bis zu den Körperbildern, bis zu den Rollen, den Role Models hinein entwickelt, die phänomenologisch und existenzialistisch sozusagen auch selbst ein Stück weit vorging, gleichzeitig sich aber gegen die, von denen sie das entwendet hatte, wandte, gegen alle diese Professoren, die das entwickelt hatten, weil das eben Professoren waren, die eben sozusagen im Elfenbeinturm solche Theorien ausarbeiteten, dann aber damit gegen die Wand, die an die Wand gefahren, mehr oder weniger haben. Das heißt, letzten Endes sie dem Staat das Kapital zur Verfügung gestellt hatten. Und das war genau etwas, wo die Situationisten in ihrer Kritik an Sartre, wie man das später sehen würde, wenn man das jetzt im Einzelnen durchgehen würde, ganz anders als Lukács, aus dem ehernen Gehäuse der Staatlichkeit von Anfang an ausgetreten sind. Das heißt, sie waren auch gar nicht drin, es waren eher eben subproletarische Elemente oder es waren Bohemians, würde man sagen, oder eben künstlerisch unterwegs, aber sich nicht als Berufskünstler verstehend. Das waren Leute, die von Anfang an sich außerhalb der Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, auch Familie und so weiter, angesiedelt hatten und von daher ihre Kritik maximalistisch aufluden, ohne jetzt irgendwie Traumtänzer oder Utopisten sein zu wollen, sondern in ganz konkreter Weise die existenzialistischen Vorgaben des Handelns, der Entscheidung, des Entwurfs, die Sartre geliefert hatte, sozusagen ernst nahmen. Und ganz anders umsetzen. Das wäre im Einzelnen dann zu zeigen, wie sie das in ihrer Sartre-Kritik taten. Sartre haben sie eigentlich im Wesentlichen angegriffen als einen, der zwar von Revolution spricht und der zunehmend sich auf den sogenannten Marxismus, eben den offiziellen Marxismus oder den dissidenten Marxismus eines Lukács, konvergiert hat bis 1960 mit seinem ebenfalls sehr gewichtigen Buch Raison de Critique Dialectique, also Kritik der dialektischen Vernunft. Das war fast schon Hardcore-Marxismus, so wurde das jedenfalls auch von Lukács aufgenommen. Das würden wir dann sehen an den einzelnen Stellungnahmen. Die Wende in der Sartre-Kritik zwischen der Nachkriegszeit unmittelbar, als Lukács den Sartre fast schon also gebasht hat, als fast schon als Konterrevolutionär, als eine Rivalität gegenüber dem KP-Marxismus empfunden hat und entsprechend auch behandelt und auseinandergenommen hat, die wich dann einem fast schon tränenseligen Begeisterung, dass der Sartre es geschafft hat, all das abzuhäuten, was ihm früher vorgeworfen war, und jetzt sozusagen ins Lager des Marxismus überzugehen. Dann hing es aber dann auch in dieser Kritik an Sartre, schließlich auch in dem Ontologieprojekt, wo er nochmal ganz ausführlich auf ihn eingeht und Heidegger sozusagen völlig auseinandernimmt, endgültig, das wäre noch kurz zu zeigen, und Sartre sozusagen in seine Arme schließt. Da ist es praktisch der Sartre, den die Situationisten angreifen, weil er ein Apologet der Staatlichkeit, des Realsozialismus ist, der von Kuba nach dem maoistischen China und von, was weiß ich, irgendwelchen Befreiungsfronten nach der Sowjetunion sich einladen lässt und überall folgt und überall hingeht und alles irgendwie ein bisschen apologetisch behandelt. Da haben sie dann ein Interview auch seziert, das Sartre gegeben hat, ich glaube 1966, wo sie sagen, seht euch diesen Schwachkopf an, er schwätzt wie ein Niagara-Fall, aber was tut er denn dann in der politischen Realität? Und so ungefähr ging dann die Schere auf der situationistischen Sartre-Kritik. Vielleicht nur als eine grobe Skizze, so ein Vorausblick, wie ich mir ungefähr diese Darstellung vorgestellt hatte. Noch einmal die Aufzählung. Wir haben diese Ontologie, würde man sagen, Aufbruch von Heidegger, mystisch, ultrareaktionär, kann man heute sagen. Frage, ob es überhaupt möglich ist, den irgendwie nach links zu wenden. Zweitens der Versuch, genau das zu tun in den 30er Jahren und dann während der deutschen Besatzung Frankreichs durch Sartre 1943 kulminierend in einem Versuch einer phänomenologischen, aber von Heidegger her entwickelten Ontologie. Wieder eine Ontologie, eine zweite. Daneben muss man beachten, dass die ganze Zeit Nicolai Hartmann als redlicher Nicht-Nazi, wie Heidegger, der bis zur letzten Sekunde des Untergangs des Dritten Reiches noch in der NSDAP blieb, obwohl er doch angeblich so in der inneren Emigration da auf seiner Hütte in Todt-Nauberg, im Schmollwinkel da im Schwarzwald saß und Hölderlin und Seminare gab, hat er es nie nötig gehabt, etwa irgendwie offen, auch nur mit einem kleinen Finger gegen die Nazis irgendetwas zu ja auch nur zu sagen oder gar zu emigrieren. Jedenfalls dieser eindeutig rechte und ultrarechte Charakter, der versucht wird, irgendwie ins Linke reinzudrehen. Das bleibt völlig offen. Das ist der Versuch einer zweiten Ontologie, einer phänomenologischen Rückgang auf den Rationalismus Husserls. Das dritte ist dann die Lukács'sche große Gesellschaftsontologie, könnte man sagen. Ich muss noch dazu sagen, Sartre hat, und das würde eigentlich hier in dieses jetzt so nicht mögliche Darstellen eines Bezugspunktes, Subjektivität, Natur, Wesen, Mensch und damit auch Sexualität reingehören, dass Sartre die Subjektivität auch in einer gewissen Abwehr zunächst gegenüber der Psychoanalyse versucht hat zu analysieren, zu entwickeln, schon in den 30er Jahren. Da war die Psychoanalyse um surrealistische Kreise herum und überhaupt in der Intelligenzia einfach auch vielfach Mode in Frankreich und im Westen. Und das hat Sartre abgestoßen. Diese Mode, die hat er nicht mitgemacht, und von daher hat er eine ganz andere Terminologie, nicht dieses Unbewussten, wie Freud das System Unbewusstes, Vorbewusstes, also Traum und Bewusstsein dann entsprechend in das hinein, das Unbewusste und seine Bildlichkeiten, die Imagines und die Traumnarrative und Manifesta und latenter Trauminhalt, all das durch Talking Cure laut Freud vergrifflich, versprachlicht werden sollten. Das hat Sartre ebenso abgelehnt, wie es Lacan ablehnte, der auch so ein Heidegger-Schüler mit Sartre zugleich war. Die gingen sich weitgehend aus dem Weg, aber es ist eine gewisse fruchtbare, faszinierende Rivalität zwischen Lacan, der sozusagen Heidegger psychoanalytisch dann entwickelt hat, und Sartre, der das nicht psychoanalytisch tat. Beide haben es aber mit diesem, müssen sich dann um diese Frage des, was Freud Unbewusstes nennt, doch sehr im Kopf machen, und das tun sie um die Begriffe des Imaginären. Und dieser Topos des Imaginären und die Begrifflichkeit um das Imaginäre, das ist also eine Sache, die wir jetzt auch nicht darstellen können, die wird von den Situationisten dann später ebenfalls verworfen, die wieder auf Freud zurückgehen, die Psychoanalyse wieder in ihrer revolutionären Gestalt sozusagen in eine Renaissance zu führen, fordern. Und die dann fordern, dass eben genau die poetische Freisetzung der Bilder, auch der Körperbilder, der Bildlichkeiten, der Imagines und der Selbstbilder und der Bilder vom anderen, all das als das Imaginäre, auch von den Situationisten zeitweilig gefasst und nicht etwa als die Fantasie. Die Fantasie war eine verpönte Form, es gibt keine größere Verleumdung der Situationisten, als ihnen diese Formel, die Fantasie, an die Macht 1968 zuzuschreiben. Das waren andere, und das wurde von den Situationisten stärkstens kritisiert, mit der Fantasie rumzumachen. Es ging nicht um Fantasie, sondern es ging um den Traum von einer Sache, wie Marx das genannt hat. Also es ging um die Freisetzung und die Realisierung und auch die Verwirklichung, in dem Sinne auch Realisierung, der Bilder von dem, was man bereits im wirklichen Leben besitzen könnte und besitzen kann. Nur aufgrund der Eigentumsverhältnisse ist einem das versagt, ist einem das verstellt und verflüchtigt sich in die herrschenden Bilder, dass die dann eben spektakuläre Bilder und waren, als waren Bilder zugleich mit ihrer auch materiellen, stofflichen Warenhaftigkeit und Dienstleistungshaftigkeit und so weiter, Bedürfnisbefriedigungs-, Gebrauchswertsqualität, einhergehend auch Bilder produzieren und Entzug des Lebens in diese Bilder mitproduzieren. Das war die Dimension der Spektakeltheorie der SI dann gewesen. Und damit hat sie eine andere Dimension des Imaginären aufgemacht, die ebenfalls ganz schroff gegen den Heideggerismus, der alles, wie sie Lacan vorwarfen, alles in das Unbewusste oder sagen wir ins Imaginäre, in die Dunkelheit des Imaginären und der inneren Bilder zurückstauen und dort gefangen halten lassen wolle. Und von daher wurde auch Heidegger und Lacan zugleich vorgeworfen, das ist ein Denken der Dunkelheit, des Todes und der Todesverfallenheit sei, die überhaupt keine emanzipatorischen Leistungen zeitigen können. Soweit vielleicht zu diesem Strang, wie Sie sich Sartre gegenüber verhalten haben, der zunehmend die Psychoanalyse entdeckt hat, schon sehr bald nach dem Zweiten Weltkrieg, aufmerksam wurde auf die Leistungen der Psychoanalyse und da auch ähnlich wie gegenüber historisch-materialistischen, also sogenannten marxistischen Methoden und Leistungen auch durchaus, wenn sie undogmatisch ihm erschienen, zugänglich war. So hat auch Sartre sehr von der Psychoanalyse gelernt, wie er allerdings auch von Lacan gelernt hat. Und das wurde in dem riesigen Versuch einer Konkretisierung, was können wir heute über einen Menschen wissen, dieser Flaubert-Analyse, der Idiot der Familie, bis zu seinem Tod Anfang der 70er Jahre wurde das abgeschlossen, weil er dann erblindet ist, so 73 vielleicht blieb das als Torso. Er starb ja erst 1980. Das wurde also auch, also sozusagen, wie Lukács so brutal sagen würde, verwertet in seiner Methode, die psychoanalytischen Deutungsmechanismen. Was jetzt noch bei einer jetzt auch nicht mehr möglichen, ein Abgleich dieser Kritik an Lukács von Seiten, an Sartre von Seiten Lukács und von Seiten der SI zu tun wäre, wäre das Verhältnis Sartres zur Natur, zur Arbeit und in der marxischen Bestimmung Arbeit bestimmt als Stoffwechselprozess Mensch und Gesellschaft einerseits, Natur andererseits, aber eben nicht in einem Dualismus einerseits, andererseits, sondern unlösbar miteinander vermittelt. Ja. Wie ist da die Bestimmung der Kategorie Natur bei Heidegger, bei der phänomenologischen sartrischen Ontologie, die, das gilt noch nachzutragen, aufgrund der ihres Versuches, das Imaginäre ebenfalls mit einzuziehen, auch als eine spekuläre Phänomenologie bezeichnet worden ist. Also die phänomenologische Ontologie Sartres gilt auch als eine spekuläre, was immer das heißt. Damit ist aber schon terminologisch eine gewisse Brücke zu der spektakelkritischen oder spektakeltheoretischen Ontologie der Situationisten geschlagen. Wir müssen nur noch nachweisen, dass die Situationisten tatsächlich auch eine Ontologie aufgestellt haben. So komisch das vielleicht manche anmutet. Es ist, ist in der Tat so. Du nickst. Oder dich mutet das sehr komisch an. Da will ich genau nur das eine zu bedenken geben, dass für Lukács Marx der erste richtige historisch-materialistische Ontologe gewesen ist. Und zwar einfach, weil die Kategorien für Marx, und das hat Lukács sogar über seine gigantische Ontologie des gesellschaftlichen Seins als Präambel geschrieben, die Kategorien, so schreibt Marx in den Grundrissen einmal, er hatte aber auch andere Stellen, wo er das methodologisch ausdrückt, aber im Methodenkapitel der Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie hat Marx festgestellt, dass die Kategorien, namentlich der bürgerlichen Ökonomen, die es zu kritisieren gilt, aber natürlich nicht nur dieser Ökonomen, dass die Kategorien nichts als der Ausdruck, der Denkausdruck von, wie Marx sagt, Daseinsformen und Existenzbestimmungen sind. Sie drücken Daseinsformen und Existenzbestimmungen aus, diese Kategorien. Das heißt, sie sind nicht nur Denkkategorien. Sie können nicht nur Denkkategorien sein. Woher sollen sie denn kommen? Letzten Endes gilt es gerade in der Kritik dieser Kategorien, namentlich der ökonomischen, also in der Kritik der politischen Ökonomie, gilt es, diese Denkkategorien, diese ideologischen Kategorien sozusagen zu entzerren und in ihren Vermittlungen rückzuführen, zu verfolgen, bis ins gesellschaftliche Sein. Und letzten Endes auch bis in Naturvorgänge, weil das gesellschaftliche Sein eben unlösbar im Stoffwechselprozess mit der Natur sich vollzieht. So die marxische Auffassung von Kategorien. Und das ist in der Tat etwas, was über Erkenntnistheorie hinausgeht. Die Situationisten sagten später dann mal, Kategorien und Existenzbestimmungen und Bedingungen, das ist übrigens sehr unklar, sie übersetzen Existenzbestimmungen immer mit Bedingungen. Condition d'existence. Kann man das anders übersetzen, Bestimmungen, oder ist das eigentlich dasselbe? Oder ist es eine Entwendung des Situationisten, dass sie die marxische und hegelische Bestimmung einfach in Bedingungen übersetzen? Jedenfalls, Existenzbedingungen kann man nicht eigentlich so rein erkenntnistheoretisch kritisieren, sondern man kann sie nur verändern, man kann sie nur umwerfen oder transformieren. So ein Diktum der späteren Situationisten. Im Spektakelbuch von de Boer wird in der Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus in These 202, wird klipp und klar sich auf Marx mit einem Marx-Zitat, was selten ist bei der SI, weil sie meistens nur plagiieren und entwenden und etwas verändern, aber da wird richtig mit Anführungsstrichen der Marx zitiert. Wir müssen uns, so de Boer, bei den Kategorien des Strukturalismus, bei der strukturalistischen Denkmoden der Akademie, die gerade in den 60er Jahren boomt sind und die auch Sartre dann sehr schnell in den Hintergrund abdrängten, müssen wir uns, so de Bord, immer klar machen, dass Kategorien nur Ausdruck von Daseinsformen und Existenzbedingungen sind. Und auch, also diese Analogie allein schon ist eigentlich Beweis genug. Es gibt auch noch andere Stellen, die ich hier nennen könnte, wo sich wie ein roter Faden immer wieder durchzieht, dass die Situationisten sich nicht erkenntnistheoretisch und sich nicht logisch definierten in ihrer Theoriebildung, und sie haben sich als eminent theoriebildend verstanden. Das war ja geradezu das, wie soll ich sagen, das Markenzeichen der SI bis heute, dass sie einen ganz dezidierten Proletariatsbegriff paarten mit einem ganz hohen, nicht durch irgendeine Stellvertreterorganisation, Parteiorthodoxie oder sowas ersetzbaren Selbstaneignungsbegriff von Theoriebildung. Und das haben sie aber genau an dieser ontologischen Bestimmung von Marx festgemacht, wie auch Lukács das sozusagen zum Motto seines Ontologieprojekts machte. So viel vielleicht einmal zu dieser ontologischen Orientierung. Das ist natürlich eine radikal historisierende und keine anthropologisierend metaphysische wie bei Heidegger. Es gibt noch viele Widersprüche, zum Beispiel die Frage, ob Heidegger denn eine Anthropologie, was Lukács dem Heidegger vorwirft, aufmacht, also eine verewigende, überhistorische Anthropologie, oder ob Heidegger das gerade nicht tut. Tom Rockmore bezweifelt, dass Heidegger da irgendwie anthropologisiert, weil er keinen Humanismus entwickelt, sondern etwas anderes. Also das sind komplizierte Bezugspunkte noch zu Heidegger zurück. Jetzt, das wäre so erstmal meine Skizze, die ich jetzt so geben konnte aus dem Stegreif. Und ich weiß nicht, ich denke, es bleibt nichts anderes übrig, als dass wir, und das ist ja auch sehr schön eigentlich, dass wir das in den weiteren Lesekursen zu Sartre im Einzelnen vielleicht nachtragen können. Und wie gesagt, schriftlich kommt es Ende Juni auf die Website. Ja. Ich würde sagen, wenn wir noch zu den anderen Veranstaltungen...